Willkommen zum Digital Publishing Deep Dive von Sprylab Technologies und We Like Macs. Mein Name ist Christian Kallenberg und auch heute sitzt mir wieder gegenüber Benjamin Kolb, Geschäftsführer von Sprylab Technologies. Hallo Benny.
Hallo Christian.
Benny, wir haben dieses Mal, nachdem es letztes Mal etwas theoretisch war, mit Professor Seeger jemanden aus der Praxis gewonnen. Denn heute ist bei uns Marc Wittland, Verlagsleiter, Privatkunden und Paid Content bei der Mediengruppe Haas.
Ja, total spannend und vor allem auch für uns relativ ungewohnt. Gar nicht remote, sondern alle am Tisch sitzend. Da freue ich mich sehr drauf.
Ich freue mich auch drauf und deswegen fangen wir jetzt auch gleich an. Viel Spaß! Hallo Marc.
Hallo Christian, hallo Benny.
Marc, wenn ich mit Freunden gesprochen habe aus der Branche, die haben gesagt, Mannheimer Morgen, das kennen sie, aber die Haas Mediengruppe, die hinter dem Mannheimer Morgen steht, war jetzt nicht allen Begriff. Magst du uns einmal erzählen, was macht die Haas Mediengruppe denn eigentlich alles?
Ja, die Haas Mediengruppe ist eine regionale Mediengruppe in Baden-Württemberg und Hessen. Wir haben 5 Tageszeitungstitel im Portfolio. Der Mannheimer Morgen ist in der Tat der größte und bekannteste Titel. Das ist auch unser Hauptsitz. Und daneben haben wir die Schwetzinger Zeitung, den Bergstresser Anzeiger, die Fränkischen Nachrichten und den Südhessen Morgen als Tageszeitungstitel im Portfolio. Durchaus sehr unterschiedliche Titel mit unterschiedlichen Verbreitungsgebieten, also eher so das urbane Mannheim. Und dann geht's da auch sehr stark ins Ländliche da rein mit den jeweiligen Stärken und Herausforderungen, die man da typischerweise hat. Und ja, daneben gibt es ein Portfolio von Radiobeteiligungen, wir haben weitere Magazinprodukte und es gibt so eine ganze Reihe von B2B-Dienstleistungen im Bereich Vermarktung, Agentur und Druckdienstleistungen.
Du bist ja Verlagsleiter, Privatkunden und Paid Content für die gesamte Gruppe und so wie du es gerade vorgestellt hast, mit den unterschiedlichen regionalen Schwerpunkten, stelle ich mir das als eine sehr, sehr breite Aufgabe vor. Ist das so?
Das ist so, genau. Wir betreuen die Titel zentral aus Mannheim im Bereich Lesermarkt. Das heißt, Vertrieb und Marketing ist da ein Schwerpunkt. Kundenservice, Kundenbindung sind da wichtige Themen. Wir haben ein Vorteilsprogramm, Kundenbindungsprogramm, wo nochmal so 20.000 Abonnenten mit drin sind. Das ist ein Thema, was bei uns im Team betreut wird. Und daneben ist der ganze Bereich Digitalisierung des Abo-Geschäfts natürlich ein absoluter Schwerpunkt für uns. Dazu haben wir auch neue Bereiche im Lesermarkt geschaffen. Produktmanagement, Webentwicklung sind neue Teams, die jetzt dazugekommen sind und dann eben auch integraler Bestandteil dann im Lesermarkt sind. Und da ist die Idee, dass die dann auch sehr eng verzahnt mit Vertriebsmarketing und anderen Teams dann zusammenarbeiten.
Wie bist du an diese Multitasking-Aufgabe rangekommen?
Ja, das war für mich eine spannende Aufgabe, ein spannender Move, dass es eben die Aufgabe war, einmal den klassischen Lesermarkt da zu verantworten und dann eben auch diesen Digitalbereich neu aufzubauen. Und wir sind da als Haas Mediengruppe, das betrifft jetzt nicht nur den Lesermarkt, sondern insgesamt das ganze Unternehmen. Jetzt haben wir uns vor 2-3 Jahren da auf den Weg gemacht, die Herausforderungen, die es gibt in der Branche, die auch durchaus schwerwiegend sind, sage ich mal, da aktiv anzunehmen und wirklich aus einem relativ klassisch aufgestellten, printorientierten Medienhaus jetzt ein Unternehmen zu machen, was primär auf digitalen Geschäftsmodellen basiert.
Wie ist dein Bereich da konkret organisiert?
Mein Bereich, wir sind knapp 50 Leute bei mir im Bereich. Das sind 4 Teams. Das ist einmal Vertrieb und Marketing, also die Kolleginnen, die sich um Vertriebsmarketing, das ganze Abo-Geschäft für die Produkte Print, E-Paper und Digital Plus kümmern. Dann ist es ein Team, was sich um alle Kundenservice, Kundenbindungsmaßnahmen kümmert. Da gehört auch ein eigenes Kundenservice-Center, ein eigenes Call-Center dazu, was wir am Standort haben. Und dann sind es die Digitalbereiche, also es ist ein Produktmanagement, wo im Prinzip alle Aufgaben rund um unsere Digital Portale und Produkte abgebildet sind und eine Webentwicklung, wo wir große Teile unserer technischen Entwicklung dann eben auch in-house umsetzen.
Und ich nehme mal an, du hast es gerade schon angesprochen, die Herausforderungen, vor denen ihr so steht, ähneln sich denen, die insgesamt in der Branche vorherrschen, gerade für regionale Publisher. Es ist ein bisschen kompliziert im Print, oder?
Es ist im Print kompliziert und es wird wahrscheinlich auch weiter komplizierter werden. Klar, da sind unsere Herausforderungen ähnlich wie bei fast allen Playern in der Branche. Wir sind da mit extremen Kostensteigerungen konfrontiert, Energiekosten, Produktionskosten. Das ganze Thema Logistik ist natürlich ein Riesenthema. Bei sinkenden Auflagen wird eben die Zustellung immer teurer. Deshalb ist für uns der Fokus auf das digitale Abo-Geschäft der absolute Schwerpunkt.
Das würde mich jetzt auch interessieren, wie packt ihr es an? Aber vielleicht hat Benny da noch eine konkrete Frage.
Genau, wie sieht denn die Lösung eigentlich zu diesen ganzen Herausforderungen aus? Vor allem in deinem Bereich im Privatkundengeschäft ist es ja so, dass viele Verlage in Richtung, wie können sie ihre Abo-Modelle stärken, Werbemarkt schwierig. Das heißt, die meisten gehen jetzt eigentlich ja auf Abonnements, die sich in verschiedene Gruppen vielleicht unterteilen. Es gibt ja immer noch die Printabonnenten, die man hat, die vielleicht ein Stück weit weniger werden, aber die man ja vielleicht auch konvertieren kann. Wie sieht eure Strategie da aus?
Da haben wir im Wesentlichen zwei Schwerpunkte, die wir uns angucken. Das eine ist, wie schaffen wir es, unsere Bestandsabonnenten, also langjährige Abonnenten, mitzunehmen in die digitale Welt? Und der zweite Punkt ist natürlich, wie sprechen wir neue Kunden an, neue Zielgruppen an mit neuen Produkten. Ich fange vielleicht mal so beim ersten Punkt an, bei unseren Bestandsabonnenten. Da ist es so, dass wir vor anderthalb Jahren den Schritt gemacht haben, dass wir gesagt haben, es gibt eigentlich kein reines Printabo mehr, sondern alle Printabonnenten kriegen das komplette Produktportfolio mit in einem Paket, also quasi ein Komplett-Abo, wo das E-Paper mit drin ist, wo Digital Plus mit drin ist, wo News-Apps mit drin sind und weitere Produkte. Und hier geht es natürlich sehr stark darum, dass wir dann diese Abonnenten auch stärker in die digitale Nutzung reinbekommen. Das heißt, wir gucken uns sehr genau an, wie schaffen wir es, dass die sich im ersten Schritt dann mal für die digitalen Produkte registrieren und dann auch zunehmend hier in eine Nutzung reinzukommen. Das ist eine sehr langfristige Aufgabe. Das heißt, es ist nicht
permanent. Ich wollte gerade fragen, wo steht ihr denn da jetzt? Also wenn man jetzt mal von 0 auf 100% geht, wo seid ihr da ungefähr? Ja. Nach anderthalb Jahren, habe ich richtig verstanden?
Nach anderthalb Jahren haben sich jetzt ungefähr 40% unserer Abonnenten, unserer Printabonnenten, die für das digitale Produkt jetzt registriert und nutzen dieses Produkt. Da geht es um verschiedene Aspekte. Das eine ist natürlich Usability. Das heißt, auch gerade für diese Zielgruppe gibt es nochmal besondere Herausforderungen. Wie kriege ich die gut in die Prozesse rein? Da spielt bei uns tatsächlich das E-Paper eine ganz wichtige Rolle. Im Prinzip das Print-Layout übertragen ins Digitale ist natürlich ein erster Schritt. Da sind weitere Themen wie Vorlesefunktion, wie gute Führung durch die Prozesse spielen da eine wichtige Rolle bei den Kunden.
Womit rechnet ihr denn als Ziel? Also jetzt seid ihr bei 40%. Ich denke mal nicht, dass ihr glaubt, 100% digitalisieren zu können. Wie viel, ich will es jetzt gar nicht so sagen, aber wie viel schreibt ihr denn ab?
Wie viel wir abschreiben, kann ich jetzt gar nicht so sagen. Ich glaube, dass es realistisch ist, dass wir schon 2/3 der Kunden, die wir jetzt haben, in eine gute digitale Nutzung reinzubekommen. Da spielen zum Beispiel auch sowas wie Mehrwerte, die man im Print nicht hat, eine wichtige Rolle. Wir haben im letzten Jahr so eine digitale Sonntagszeitung eingeführt, also eine echte 7. Ausgabe im E-Paper, die man nicht mehr gedruckt hat. Und da kann ich natürlich immer schön drauf hinweisen. Und das sind dann Mehrwerte, für die sich auch eher print-sozialisierte Kunden dann im E-Paper registrieren und dieses dann nutzen.
Habt ihr noch andere Mehrwerte, die ihr im Blick habt? Also was jetzt zum Beispiel ein Engagement mit euren Produkten angeht, das über das reine Lesen jetzt von Artikeln hinausgeht?
Ja, absolut. Also das ganze Thema interaktive Rätsel, Spiele spielt dann eine wichtige Rolle. Auch das sind Mehrwerte, für die sich auch die eher klassisch orientierten Kunden da registrieren und dann in die Nutzung reinkommen. Da spielt auch so ein Thema wie zum Beispiel Podcasts eine Rolle. Auch das sind Sachen, mit denen quasi unsere Printleser nicht typischerweise so direkt in Verbindung kommen. Und dann diese Produkte gut in diese E-Paper-App rein zu integrieren, dass ich sie direkt aus der App, aus der E-Paper-App heraus starten kann, das bringt tatsächlich einiges, wenn es darum geht, diese Kunden dann auch zu aktivieren und dauerhaft dann im Produkt zu halten.
Das sind ja alles erstmal auch Investitionen sozusagen in die Zukunft und das bringt einiges, meintest du jetzt. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie viel bringt das denn? Also wie ist denn sagen wir mal, die Conversion in solche Enhanced Features, die so ein Produkt mitbringt?
Auch das ist ein Thema, was man langfristig betrachten muss aus unserer Sicht. Da geht es uns wirklich darum, dass wir im ersten Schritt gucken, ich habe eine gute Nutzung in diesem Premium-Produkt, in den Digitalprodukten. Und dann sehen wir, dass viele Leute dann auch in einem zweiten Schritt tatsächlich umstellen in das E-Paper und dann quasi zu Digital-Only-Abonnenten werden. Und da sehen wir schon eine stetige Konvertierung. Im Moment ist es jetzt so, dass am Gesamtabo-Bestand gesehen 15% der Abonnenten reine Digital-Abonnenten geworden sind.
Jetzt haben wir ja viel über die Print-Abonnenten und E-Paper-Abonnenten und vielleicht Erweiterung des Produktes geredet. Wie sieht's denn mit der anderen Seite eurer Abonnenten aus? Ihr habt ja sicher auch ein Plus-Modell auf euren Websites. Wie ist denn da eure Strategie? Und gibt es auch eine Strategie, irgendwie das ganze Thema zu verheiraten? Weil man kann ja, glaube ich, jetzt nicht als Verlag für die nächsten 100 Jahre mit zwei unterschiedlichen Zielgruppen, was Leser angeht, planen, oder?
Eigentlich glauben wir schon, dass wir tatsächlich mit zwei unterschiedlichen Produktsträngen und Zielgruppen auch längerfristig planen. Wir sehen das wirklich als zwei unterschiedliche Ansätze, dass wir zum einen sagen, wir haben die print-sozialisierten Leser und auf der anderen Seite neue Zielgruppen, jüngere Zielgruppen, die eigentlich gar nicht mehr wirklich mit Print auf einer alltäglichen Basis aufgewachsen sind sozusagen. Und von daher sehen wir da schon zwei sehr, sehr unterschiedliche Ansätze. Das eine, das kuratierte, abgeschlossene Produkt und auf der anderen Seite der Newsstream Digital Plus, wo wir dann sehr stark versuchen, neue Zielgruppen dann auch anzusprechen. Und wenn es darum geht, Paid Content Digital Plus, dann sind wir der Auffassung, dass wir natürlich nicht mehr hingehen können und so one size fits all ein Produkt für die anbieten, sondern hier sehr stark in eine Personalisierung auch reingehen müssen, was sowohl redaktionelle Inhalte betrifft, als was dann aber auch die vertriebliche Ansprache betrifft. Und da sind wir jetzt seit zwei Jahren dabei. Nach einem Relaunch haben wir dann noch bei uns Paid Content eingeführt. Ist für uns ein hoher Fokus, hier dann das Geschäftsmodell weiterzuentwickeln. Und da schauen wir uns sehr genau an, welche Nutzer haben wir auf den Seiten und wie können wir die entsprechend ansprechen. Da spielt das ganze Thema Loyalität eine große Rolle. Also wie oft kommen die Nutzer auf die Seite? Wie nutzen sie die Produkte? Das zweite ist das ganze Thema Inhalte. Also für welche Themen interessieren sie sich? Der dritte Aspekt, der bei uns da eine große Rolle spielt, ist, ich sag mal, der Abo-Status, also welche Produkte haben Sie zum Beispiel schon? Haben Sie schon irgendwie eine Kundenbeziehung über einen kostenfreien Newsletter oder ähnliches? Auf Basis dieser drei Komponenten spielen wir da sehr individuell Inhalte auf unseren Seiten.
Magst du sagen, wo ihr da zahlenmäßig steht, was so die Abonnenten angeht?
Wir sind jetzt beim Mannheimer Morgen bei knapp 4.000 Digital-Plus-Abonnenten. Wir hätten uns gewünscht, dass wir da noch schneller sind. Das hat sich aber jetzt im Laufe dieses Jahres deutlich beschleunigt. Von daher sind wir da mit den Zahlen ganz zufrieden und haben da auch für die nächsten Jahre da schon auch anspruchsvolle Ziele.
Wenn du sagst, es hat sich dieses Jahr deutlich beschleunigt, gab es da irgendeinen konkreten Auslöser oder ist es einfach Zufall oder einfach nur Resultat eurer hervorragenden Arbeit?
Also es gibt nicht den einen Auslöser. Es gibt aus meiner Sicht eine ganze Reihe von Themen, die irgendwo zusammenkommen müssen. Aus meiner Sicht sind wirklich viele kleine Teilchen in der Zusammenarbeit von Vertrieb, von Produkt, von Redaktion, die sich da entwickeln müssen und dass diese Dinge dann zusammenkommen. Und ich glaube, dass so wirklich diese zielgruppenspezifische Ansprache und die Nutzer wirklich zu entwickeln, das spielt eine ganz wichtige Rolle. Also da gucken wir ganz genau drauf, welche Nutzer sind zum Beispiel, wir nennen es Flybys, die dann irgendwo nur sehr selten auf die Seiten kommen. Wie kriegen wir die in eine zunehmend intensivere Nutzung, so dass sie quasi täglich auf die Seiten kommen und dass wir ihnen dann das richtige Angebot machen? Und auf der anderen Seite, wo haben wir zum Beispiel Abonnenten, die eine relativ geringe Nutzung haben, also die keine gute Loyalität haben? Das sind natürlich Kundengruppen, wo wir ein Risiko haben. Wie können wir die spezifisch ansprechen mit inhaltlichen Angeboten, um die dann auch im Abo dauerhaft zu halten? Also dieses ganze Thema Haltbarkeit, Retention von Abonnenten ist eigentlich fast die größere Herausforderung bei uns im Moment, als jetzt neue Leute mal initial in ein Abo zu bekommen.
Was macht ihr mit Leuten, die Abonnenten sind und die aus eurer Sicht viel zu wenig eure Produkte nutzen?
Wir versuchen das sehr stark auch zu automatisieren, dass es da entsprechende Newsletter oder ähnliche Angebote gibt, wo wir dann immer noch mal die Mehrwerte dann kommunizieren, die Leute aktiv anzusprechen, also Push-Funktion zu schauen, wenn die Nutzung nicht so ist, wie man das sich normalerweise erwünscht bei einem Abonnenten, dass wir dann versuchen, noch mal die Leute aktiv hinzuweisen, auf spannende neue Themen, auch auf Inhalte, die sie potenziell interessieren könnten, um sie dann immer wieder zu aktivieren und dann in der Nutzung zu behalten.
Habt ihr denn ein Angebot für Printleser, die ihr in die digitale Welt mitgenommen habt, aber die sie vielleicht auch für das Premium-Content-Modell von euren Online-Artikeln interessieren? Also gibt es da so Mischabos oder habe ich generell da Zugriff drauf?
Da hat man dann generell Zugriff drauf. Das heißt, das Premium-Abo beinhaltet wirklich alle digitalen Mehrwerte.
Okay. Habt ihr mal gemessen, wie groß diese Schnittmenge sozusagen ist?
Das sind ungefähr im Moment 40%, die eben dann auch die digitalen Produkte nutzen von unseren Komplett-Abonnenten.
Ihr habt ja auch noch einen weiteren Vorteil, den vielleicht andere Verlage nicht unbedingt haben. Ich denke da an euer Vorteilsprogramm vom Mannheimer Morgen, wo die Leute schon gewohnt sind, für digitale Inhalte Geld zu bezahlen. Das wäre wahrscheinlich auch ein Gedanke, das da mit einfließen zu lassen, oder?
Ja, absolut. Also das Vorteilsprogramm, da muss man sagen, das existiert schon relativ lange, war früher auch wirklich sehr printorientiert. Also hat klassischerweise über eine Beilage funktioniert, die man in der Tageszeitung hat. Und da haben wir viele Aktivitäten jetzt ergriffen, um auch eben hier das attraktiver zu machen für Digitalabonnenten und diese Sachen enger zu verknüpfen. Zum Beispiel früher hatte man eine physische Karte. Heute gibt's das Ganze auch in der App, dass ich im Prinzip direkt aus meiner News-App die Karte öffnen kann und die dann beim Partner oder Ähnlichen dann zum Beispiel vorzeigen kann und dafür entsprechende Vorteile dann bekommen kann. Daneben gibt es weitere rein digitale Vorteile, die man dann auch mit der Karte nutzen kann. Und da versuchen wir eben, diese Welten immer enger zu verknüpfen.
Und was hattest du gesagt, wie viele sind da drin in dem Vorteilsprogramm?
Da sind im Moment 20.000 Abonnenten drin in dem Vorteilsprogramm, die das zusätzlich zu ihrem normalen Abo bei uns beziehen. Das sind ungefähr ja auch 25% unserer Gesamtabonnenten.
Tolle Basis, aus der man schöpfen kann. Was mich noch interessieren würde, ist ein gewisser Punkt bei der Altersstruktur der Leser, wo es nicht gelingt, die zu digitalisieren. Habt ihr da irgendwelche Erkenntnisse, wo man sagt, okay, in dem Alter ist eigentlich Hopfen und Malz verloren, da lohnt es sich gar nicht mehr, noch neue Angebote zu machen, weil erfahrungsgemäß kommen die eh nicht mit?
Also nach unserer Einschätzung, unserer Erfahrung ist es eigentlich kein Thema, was man nur auf das Alter herunterbrechen kann. Also wir glauben schon, oder das wissen wir auch durch den direkten Kontakt mit Kunden, dass es durchaus in jedem Altersbereich Leute gibt, die sich für Digitalprodukte interessieren und die dann auch nutzen. Also gerade auch das E-Paper auf dem Tablet bietet eine Usability, die an vielen Stellen fast besser ist als die der Tageszeitung. Und da geht es, glaube ich, wirklich an die Heranführung, die man da mit den Abonnenten machen muss. Das kann auch über mal Schulungen, Trainings passieren. Das kann natürlich auch im Vertrieb dann über einen Bundling von Abo plus Hardware passieren. Und da gibt's eine ganze Reihe von Maßnahmen, die wir uns anschauen. Von daher sagen wir gar nicht, dass das primär nur was mit dem Alter zu tun hat.
Du meintest von Ziel 2/3. Der Elefant, der so ein bisschen im Raum steht, ist dieses andere Drittel. Also lohnt sich das oder gibt es da irgendwie, musst du auch nicht beantworten, aber gibt es da so einen Plan, wann da so eine Abrisskante irgendwann kommt?
Ja, also wir schauen uns das sehr genau an. Das ist ja auch ein großes Thema im Moment in der Branche. In welchen Zustellgebieten kann ich zum Beispiel noch kostendeckend zustellen? Da muss man sagen, insgesamt sind wir da noch ganz gut unterwegs mit unseren Zustellgebieten da im Südwesten. Aber natürlich ist es so, dass wir uns da schon auch angucken, wo werden zum Beispiel Leute aufs E-Paper dann umgestellt.
Glaubt ihr denn, es gibt überhaupt eine Abrisskante oder glaubt ihr, Print wird in irgendeiner Form, also uns überdauern, sagen wir mal?
Also wir glauben schon, dass es noch sehr, sehr lange Print in irgendeiner Form gibt. Das wird sich aber stark verändern.
Wenn Print für ein Drittel nur noch da ist, ist dann E-Paper mit einem Print-Layout überhaupt irgendwie ein Produktziel, was man haben muss? Weil man mimt da ja was nach, was jetzt irgendwie auf dem Papier eigentlich natürlich irgendwie cooler ist als auf dem Tablet, weil das Tablet halt nicht so groß ist wie das Papier. Mhm. Müsste es dann nicht irgendwie andersrum sein? Also müsste man das Ding nicht für digital machen und dann gibt's halt eine Print-Version davon, die sieht halt ein bisschen anders aus als die heutige Zeitung.
Ja, ich glaube, dass es dahingehend wird, dass man sehr unterschiedliche Produkte hat, die auf immer spezifische Zielgruppen einzahlen. Ich glaube schon, dass das klassische Print-Layout, so wie wir es kennen, auch noch für einen langen Zeitraum im E-Paper eine Rolle spielt. Da wird sicherlich auch dazu gehören, dass wir auch solche Layouts und die Entwicklung von solchen Layouts noch mal stärker automatisieren in der Zukunft und hier auch noch mal ressourcensparender arbeiten werden. Aber ich glaube schon, dass dieses Produkt auch noch mal längerfristig eine Relevanz hat. Daneben gibt es das Thema Digital Plus, wo wir wirklich eine andere Usability haben, andere Zielgruppen haben. Und darüber hinaus wird es sicherlich weitere Digitalprodukte in der Zukunft geben. Also das sind natürlich auch Themen, an die wir jetzt denken. Wie wird zum Beispiel auch noch mal aus dem jetzigen Digital Plus Produkt, was im Prinzip ein Produkt ist, wie schaffe ich es daraus nochmal verschiedene andere Angebote zu machen, auch mit anderen Preispunkten, die dann eben auch nochmal andere Zielgruppen dann ansprechen können.
Wir sind ja ein Podcast und ihr habt sehr, sehr viele Podcasts, habe ich gesehen. Ist das vielleicht auch ein Ansatz, diese Podcasts nochmal alleine zu versuchen zu monetarisieren?
Auch das werden wir uns in der Zukunft angucken. Im Moment sind wir da noch stärker im Reichweitenaufbau, im Experimentieren. Da geht's um Markenbildung, um Kundenbindung im Moment. Aber das wird sicherlich in der Zukunft auch nochmal ein Thema werden. Welche Rolle können diese Podcasts auch in einem Paid-Content-Produkt spielen? Und welche Inhalte sind frei verfügbar? Und was ist dann auch im Rahmen eines Abos dann abgebildet?
Benni, vielleicht kannst du was sagen zur Zukunft von Print, denn einer eurer Kunden ist ja auch die Hamburger Morgenpost, die gerade angekündigt hat, jetzt quasi zu einer Wochenzeitung zu werden, zumindest im Print. Wie sieht das da aus? Darfst du das verraten, wie da die Workflows sind in Sachen Digital First und Print Second oder an vierter, fünfter Stelle?
Also ich glaube, ich kann das ein bisschen allgemeiner beantworten. Nahezu alle unserer Kunden schauen sich im Moment an, wie sie einen Digital First Workflow hinbekommen. Das ist nicht ganz einfach, aber dafür gibt es auch schon entsprechende Lösungen im Produktbereich, die eben auch mit künstlicher Intelligenz und der Analyse von vielen Jahrzehnten schon gedruckter Zeitung eben dazu eine Lösung bieten, wie man jetzt Artikel, die vormals im Print geschrieben sind, eben auf so ein Zeitungslayout bringt. Und das ist natürlich schon sehr spannend, also finde ich auch persönlich sehr spannend, weil das eben eine spannende Herausforderung technischerseits ist. Aber es ist natürlich auch eine spannende Herausforderung redaktionellerseits, weil das Printprodukt natürlich viel mit Priorisierung von Artikeln zu tun hat, mit Themenfindung, mit Schwerpunkten, die man setzt und die man auch im Vornhinein redaktionell setzen muss, weil man sie dann eben nicht im Nachhinein messen und verändern kann, sondern sie ist halt gedruckt. Und das ist also eine ganz andere Herangehensweise, die natürlich auch einen sehr hohen journalistischen Anspruch hat und die man jetzt auch nicht ganz einfach so aufgeben will.
Okay, aber bevor wir über die künftige Zusammenarbeit von Redaktion und Verlag reden, lass uns doch vielleicht doch noch einmal kurz bei der Technik bleiben. Marc, du hast eben schon angesprochen, auch ihr seid da in einem Prozess drin. Ich denke jetzt nochmal an das Vorteilsprogramm aus der gedruckten Zeitung, eine Printbeilage, größtenteils schon digitalisiert, aber ich kann mir vorstellen, dass es da Systeme gibt, die in der Vergangenheit genutzt wurden, sehr erfolgreich genutzt werden, die mittlerweile nicht mehr das leisten können, was sie leisten müssten. Wo steht ihr da und was ist euer Ziel?
Ja, das ist auch ein permanenter Prozess, die Modernisierung unserer Systeme. Auch da ist es so, klassisch im Verlagswesen war da bei uns früher vieles über SAP abgebildet, was im Moment wirklich nicht mehr weiterentwickelt wird und wo wir uns natürlich sehr genau anschauen und sehr viel daran arbeiten, wie kriegen wir die neuen technischen Entwicklungen oder unsere neuen Prozesse gut in der IT-Landschaft abgebildet. Und das ist tatsächlich auch ein Schwerpunkt unserer Arbeit. Da geht es einmal darum, das ganze Funnel-Management, die Technologie hinter den Webseiten, hinter dem Paid-Content-Produkt zu schaffen. CRM ist ein großes Thema. und dann eben auch eine deutlich flexiblere Möglichkeiten, was das ganze Abbilden der Abonnements betrifft, so dass wir einfach auch flexible Angebote machen können, modernes Pricing anbieten können und all diese Themen. Und das ist ein laufender Prozess, wo wir noch nicht am Ziel sind, aber wo wir sehr stark an diesen Themen arbeiten.
Wie ist es bei den Redaktionssystemen? Auch da gibt es ja alt und ein bisschen neuer. Wo würdest du sagen, steht ihr da?
Da sind wir im Moment auch in einem größeren Relaunch- und Neuaufbauprojekt unseres Redaktionssystems, wo wir auch im Moment die Grundlage schaffen, um eben auch digital first bzw. kanalneutral zu arbeiten. Und eben auch hier die Grundlage schaffen, um dann eben auch neue Prozesse dann in der Redaktion zu implementieren. Du hast es eben angesprochen, dass das Printprodukt hier nicht mehr die Arbeitsweise und den Rhythmus in der Redaktion bestimmt, sondern wir uns aufs Online-Produkt, auf die Digitalthemen hier fokussieren und dann zu einem bestimmten Zeitpunkt am Tag dann das Printprodukt aus diesen digitalen Prozessen entsteht.
Benni, du hast ja vorhin schon drüber gesprochen, wie das bei anderen aussieht. Ist das ein allgemeiner Weg, wo jetzt alle hingehen? Oder gibt es immer noch auch Kunden, die sagen, nee, wir möchten gerne aus welchen Gründen auch immer zwei getrennte Systeme behalten?
Ich kann ja ein bisschen unsere Produktstrategie von unserer Publishing-Lösung mal erläutern. Das ist so das, woran wir glauben. Also wir sind ja kein Printsystem. Wir schließen Printsysteme an. Deswegen gibt es dann schon auch immer noch ein System, was dafür dediziert dazu da ist, eben Printerzeugnisse zu erstellen. Aber unsere Strategie ist, dass wir unsere Redaktionslösung sozusagen als Digital-First-Lösung haben, wo andere Kanäle und jetzt nicht nur Print, sondern eben auch Social Media, Web und App natürlich, aber auch Newsletter und so weiter eben einfach angeschlossen sind. Das heißt, wir haben eigentlich ein klassisches Multi-Channel-Publishing-System. Woran wir eben fest glauben, deswegen haben wir das auch so ein bisschen anders geschnitten, ist, dass auch in Zukunft sozusagen es Plattformen geben muss, die eben auch End-User-Lösungen eben bereitstellen. Also so wie es im E-Paper schon vor Jahren passiert ist, dass man im Prinzip Out-of-the-Box-Lösungen hat, die man gut konfigurieren kann, die dann auch markenindividuell aussehen, aber die man halt nicht jetzt jedes Mal neu baut, nur weil man irgendwie eine neue Marke an den Start bringt, sondern wo eben viel, viel Wissen von vielen Kunden einfließt, die Features mitgenommen werden können und wo man dann eben quasi aufspringen kann. Und das erweitern wir sozusagen auch um den gesamten Digital-Part, also auch die News-Websites und so weiter, dann eben auf einer Plattform gelauncht werden, weil, und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Grund für unsere Strategie, ist einfach, weil wir sehen, dass gerade auch bei regionalen Zeitungen, die jetzt meinetwegen 30 Marken haben, auch da ist der Kostendruck einfach viel zu groß, dass sie jetzt irgendwie 30 Weblösungen hinstellen, die alle individuell sind, sondern der Trend da ganz stark dahin geht, dass man sich eine tolle Lösung überlegt, die man halt für 30 Marken dann ein bisschen unterschiedlich gestaltet, aber die auch von der ganzen Bespielung her und von den redaktionellen Workflows her so angelegt sind, dass sie eben aus einer Zentralredaktion einfach kommen können, ja, wo jeder genau weiß, wie das funktioniert. Und diese Effizienzen zu heben, dafür haben wir eben unsere Produktstrategie entwickelt und das sehen wir flächendeckend.
Marc, wie ist das bei euch, was die Zusammenarbeit jetzt erstmal nur zwischen den unterschiedlichen Redaktionen angeht? Hat sich da auch was getan in den letzten Jahren?
Da hat sich auch was getan, also da wächst man auch stärker zusammen. Letztendlich ist es da auch so, dass es bei uns einen Mantel gibt, der aus Mannheim kommt und darüber hinaus gerade jetzt im Digitalbereich dann eine deutlich stärkere Zusammenarbeit zwischen den Redaktionen betrifft und dann aber auch eben eine deutlich stärkere Zusammenarbeit dann mit den Lesermarkt- oder Produktthemen. Und da haben wir einfach viele Kompetenzen, die wir ein Stück weit in Mannheim bündeln und dann für alle Redaktionen dann zur Verfügung stellen. Da ist es auch bei uns so, dass wir mit den fünf Titeln wirklich technologisch auf exakt der gleichen Plattform laufen, so dass wir da eben auch einen guten Austausch an der Stelle dann haben können.
Und wie ist das mit der Zusammenarbeit zwischen Redaktion und Verlag? Denn auch das muss sich ja ändern, um ein erfolgreiches Digitalprodukt in Zukunft bauen zu können.
Ja, absolut. Also das haben wir auch in den letzten zwei Jahren jetzt schon stark verändert. Da sind wir stärker zusammengewachsen. Das hat sich so aus dem ersten größeren Relaunch-Projekt, was wir jetzt gemeinsam gemacht haben, aus einer Projektstruktur entwickelt. Und das sind auch Themen, die wir eigentlich permanent anschauen und dann nochmal versuchen weiterzuentwickeln. Das geht so weit, dass wir jetzt sehr stark dann auch in cross-funktionalen Teams arbeiten, wo Redaktion, wo Produkt, wo Technologie, aber auch wo Vertrieb dann stark involviert ist, wo wir am am Nutzerfunnel entlang für das Digital Plus Produkt gemeinsam Themen entwickeln, gemeinsam Features entwickeln und dann eben auch dieses Produkt dann ganzheitlich uns anschauen. Und da geht es auch darum, dass Redaktion und Verlag auch ein Stück weit unter einer gemeinsamen Zielsetzung zusammenfindet, sich darauf ausrichtet. Da schaut auch Redaktion bei uns inzwischen sehr stark auf Abozahlen zum Beispiel drauf und da schauen wir, dass wir es gemeinsam entwickeln.
Nehmen wir heute mal Face-to-Face auf, das ist ja auch mal schön. Es ist Freitag, muss man dazu wissen. Freitag ist bei uns wohl der Tag, wo am meisten Homeoffice gemacht wird natürlich. Ich weiß ja von unseren Kunden auch, dass sie beim Start der Pandemie so einige Schwierigkeiten hatten, überhaupt in die Pandemie, in die Remote-Situation reinzukommen, einfach technische Hürden und jetzt natürlich auch mit dem Fakt zu tun haben, dass Remote einfach für sie bleiben wird. Wie ist da eure Strategie, was, sagen wir mal, auch das ganze Thema Unternehmenskultur und Remote-Arbeiten und so weiter angeht?
Ja, das hat sich bei uns in der Tat durch die Pandemie auch stark verändert. Wir waren da vorher sehr klassisch unterwegs, da wurde eigentlich zu fast 100% im Unternehmen gearbeitet und das haben wir jetzt sehr stark umgestellt. Das heißt, wir haben so eine Regelung, dass normalerweise 60% im Office gearbeitet wird und 40% remote im Homeoffice, haben da aber auch nochmal teamspezifische Regelungen, die dann nochmal unterschiedlicher sind. Und wir versuchen eigentlich so, dass Beste aus beiden Welten zu verbinden. Und das kann dann zum Beispiel auch so aussehen, dass für bei uns eine Webentwicklung, die dann nach einem Scrum-Prozess organisiert ist, dass die dann auch nochmal stärker im Homeoffice dann halt arbeitet. Für uns eine große Herausforderung, wie für die meisten anderen Unternehmen auch, ist das Thema Personal. Also die richtigen Leute zu finden, zu entwickeln, zu halten, wird zunehmend schwieriger. Und da spielt natürlich das Thema Homeoffice und auch die Möglichkeiten, größeren Suchradius zu haben bei neuen Mitarbeitern, spielt da bei uns eine ganz wichtige Rolle. Also da ist es tatsächlich so, dass wir viele Leute inzwischen haben, die jetzt gar nicht mehr bei uns am Standort sitzen oder leben. Und die wir da ins Team integrieren. Und das ist natürlich eine Möglichkeit jetzt über Remote Work, die wir sehr aktiv nutzen.
Und du bist ja eigentlich ein Paradebeispiel dafür, dass das funktioniert, oder? Denn wir sitzen ja in einem Büro hier in Berlin. Du wohnst in Berlin, wenn ich das verraten darf. Funktioniert, ja?
Das funktioniert. Ich pendel da zwischen beiden Welten hin und her, Mannheim und Berlin. Und genau, von daher lebe ich das bei mir im Bereich ein bisschen vor. Und wir haben deshalb dann wahrscheinlich auch ein Stück weit eine etwas andere Herangehensweise, was Office und Homeoffice betrifft.
Ja, hattest du auch mal so einen Moment, wo du irgendwie so ein Jahr nachdem ein Mitarbeiter bei euch angefangen hat und du ihn dann zum ersten Mal getroffen hast, gedacht hast, Mann, der ist ja viel größer, als ich gedacht habe.
Ja, das hatte ich tatsächlich bei mehreren Mitarbeitern, weil bei mir war es wirklich so, dass ich Februar 2020 in Mannheim gestartet bin und dann sind wir 4 Wochen später in den Lockdown gegangen und das hat sich ja so die ersten 1-2 Jahre in Etappen dann immer so durchgezogen. Von daher war das bei mir wirklich so, dass ich eine ganze Reihe von Mitarbeitenden dann erst einige Monate später dann mal live gesehen habe.
Und als du angefangen hast, war es ja bestimmt, oder es wäre meine Vermutung, dass es bei euch genauso war wie bei vielen anderen Verlagen, dass es einfach zumindest Silos gibt, also so die Printredaktion sich abgekoppelt hatte von oder niemals zusammengekoppelt war mit der Digitalredaktion. Hat sich das durch die Pandemie verändert? Hat sich das durch Unternehmenskulturwandel verändert, Change Management oder?
Ja, also das ist immer noch ein Prozess, muss man ehrlicherweise sagen. Wir schauen jetzt, wie wir unsere Flächen aufteilen, unsere Bürosituation verändern, um da eben auch mehr Begegnungen zu ermöglichen. Das wird sich bei uns dahin entwickeln, dass wir auch mit flexibleren Desklösungen arbeiten, klassische Arbeitsplätze reduzieren und dafür mehr Platz für Meetingräume, für Workshops, für Begegnungen und Ähnliches schaffen. Und da wollen wir einfach dieser Situation Rechnung tragen. Wenn die Leute zu Hause sind, dann geht es eher dahin, dass man sehr konzentriert an Themen arbeitet. Wenn man dann im Büro ist, ist eher der Schwerpunkt dann auf Austausch, auf Kreativität und auf einer anderen Form von Zusammenarbeit. Das ist einmal ein Thema bei uns im Lesermarkt natürlich. Auch hier ist es durchaus eine Herausforderung, die Leute zu vernetzen und zusammenzubringen. Das ist uns auch ganz wichtig, dass wir hier in dieser Prozesskette mit Produkt, mit den Technologieeinheiten, mit dem Vertrieb, dass wir hier einen sehr, sehr guten Austausch haben und auch Produkte da ganzheitlich weiterzuentwickeln. Und dann geht es natürlich auch weiter in den Bereich der Redaktion, wo wir auch hier schauen, dass wir hier mehr in gemeinsamen Workshops arbeiten und hier Produkte dann auch zusammen weiterentwickeln.
Ich würde gerne nochmal auf das Thema Personalgewinnung kommen. Mein Eindruck ist ein bisschen, dass viele Verlage die Leute, die sie eigentlich brauchen und suchen, gar nicht finden können, zumindest was die Jungen angeht, weil dafür gar nicht ausgebildet wird bisher. Also die Ausbildungen sind immer noch journalistisches Volontariat, kriegst vielleicht mal ein bisschen SEO und sowas und Redaktionssysteme erklärt, aber den großen Zusammenhang, den lernst du eigentlich dann immer erst im Job. Wie ist das bei euch und wie ist da deine Wahrnehmung?
Ja, da teile ich die Wahrnehmung, das ist bei uns auch so. Wir haben auch große Probleme teilweise, Positionen zu besetzen. Wir sind in der Vergangenheit jetzt immer stärker hingegangen, auch selber Leute auszubilden. Wir haben zum Beispiel den Fall bei uns in der Webentwicklung, dass fast alle Leute, die da im Moment als Entwickler angestellt sind, auch bei uns eine Ausbildung gemacht haben. Das heißt, der Fokus, selber Leute auszubilden über verschiedene Systeme, die wir da haben, der ist bei uns relativ groß. Dazu gehört die klassische Ausbildung, dazu gehören duale Studiengänge, wo Leute dann studieren und dann schon bei uns im Unternehmen sind und die dann auch stark dann bei uns dann später in die Teams dann reinkommen.
Liest du eigentlich eure ganzen Produkte? Musst du die von Haus aus lesen? Also morgens hier zum Kaffee erstmal PDF vom Mannheimer Morgen oder wie ist das?
Also ich lese unsere Produkte definitiv. Nicht alle jeden Tag, dafür sind es dann zu viele. Aber ich schaue natürlich, was haben wir heute sowohl im Print als auch online, weil es mich natürlich schon interessiert, was wir dann an der Stelle da machen.
Hörst du eure Podcasts? Das sind ja wirklich, habe ich vorhin schon gesagt, sind echt viele verschiedene Formate.
Auch hier ist es so, ich habe sicherlich nicht jeden Podcast gehört, den wir gemacht haben, aber schaue mir da schon gerne an, dass wir da immer wieder spannende Themen haben und ich da auch dann reinhöre.
Und du hast Marc vorhin schon im Vorgespräch verraten, für dich ist es heute hier eine Podcast-Premiere. Es war das erste Mal, dass du live selber in einem zu Gast warst. Ich finde, du hast es top gemacht. Vielen, vielen Dank für die vielen interessanten Einsichten. Benni, du noch salbungsvolle letzte Worte?
Nein, ich fand das Gespräch wirklich sehr, sehr interessant. Vor allem auch den tiefen Einblick, den du uns gewährt hast, auch was Zahlen und so weiter angeht, finde ich super spannend. Ganz herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, freue ich mich, wenn Sie ihn auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren. Bis zum nächsten Mal.